So, schönen guten Abend, liebe Geschwister, auch von meiner Seite, sowohl hier im Saal als auch zu Hause an den Endgeräten. Schön, dass wir heute Abend weitermachen dürfen mit diesem Thema in bewegten Zeiten mutig Christ sein. Und manchmal ist es ja so, dass so bewegte Zeiten irgendwie, gerade wenn sie sehr turbulent sind oder wenn sie auch so mit persönlichen Krisen für uns verbunden sind, dass sie irgendwie so das Potenzial haben, uns auch mutlos zu machen. Und manchmal da neigen wir irgendwie schon davor, so zu resignieren und auch den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, irgendwie so aus den Augen zu verlieren. Wir haben gestern ja gesehen, dass Timotheus, der junge Freund von Paulus, auch in sehr schwierigen Zeiten gelebt hat. Und Paulus sah auch bei ihm die Gefahr, dass er irgendwie mutlos würde. Er scheint jemand gewesen zu sein, der schon irgendwie ein Stück zurückhaltend, vielleicht auch ein Stück schüchtern war. Und so sehen wir, dass Paulus ihn immer wieder ermutigt. Ja, und wir kommen heute Abend zurück in den zweiten Timotheusbrief, ins erste Kapitel. Und wir werden sehen, wie Paulus damals natürlich vor 2000 Jahren, aber wir werden heute Abend sehen, wie Paulus den Timotheus einfach ermutigt, weiterzumachen, ermutigt, seinem Auftrag, seinen Aufgaben weiter nachzukommen, die Gott ihm gegeben hat. Der Auftrag Gottes geht weiter. Und wir werden heute Abend drei Ermahnungen sehen, die Paulus dem Timotheus mit auf den Weg gibt, damit er weitermacht an dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Ich lese aus 2. Timotheus Kapitel 1 die Verse von Vers 8 bis Vers 14. Und es geht direkt los mit der ersten Ermutigung, mit der ersten Aufforderung. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Jetzt kommt die zweite Aufforderung. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und jetzt kommt die dritte Aufforderung. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Diese drei Aufforderungen, die Paulus dem Timotheus gibt, diese drei Ermutigungen, das ist gleichzeitig dann auch die Gliederung für unser Thema heute Abend. Und wir fangen direkt an mit dieser ersten Aufforderung, mit der ersten Ermutigung, Vers 8, schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, sondern leide mit für das Evangelium. Ich habe das mal mit anderen Worten versucht, so auszudrücken, schäme dich nicht, Jesus zu bekennen, selbst wenn du um des Evangeliums willen leiden musst. Paulus sagt also zu Timotheus, bekenn dich zu Jesus Christus, sei ein Zeuge für Jesus. Und hier kommen wir zu der Frage, was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt? Nun, wir haben natürlich mehrere und verschiedene Aufgaben, aber es geht mir heute Abend um speziell vor allen Dingen zwei Punkte, die ganz wichtig zu unserem Auftrag dazugehören. Und das ist das, was Paulus hier sagt, Zeuge Jesu sein. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Der Jesus hat es selber seinen Jüngern gesagt, bevor er in den Himmel ging, ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem und dann in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und es gilt uns genauso, ja, wir sollen Zeuge Jesu sein, in dem persönlichen Umfeld, in das Gott uns gestellt hat. Und es ist letztlich auch so, dass unser Bekenntnis zu Jesus Christus auch die Echtheit unseres Glaubens zeigt. Ja, indem wir uns zu Jesus bekennen, indem wir von ihm zeugen, können wir mit dazu beitragen, dass einfach Menschen diese frohe Botschaft des Heils kennenlernen. Im Matthäusevangelium, im 28. Kapitel, ganz am Ende, sagt er Jesus ebenfalls etwas kurz bevor er in den Himmel geht zu seinen Jüngern, da sagt er ihnen eben, dass sie das Evangelium der ganzen Welt verkündigen sollen. Er sagt, geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Der sogenannte Missionsbefehl. Im Missionsbefehl fordert Jesus seine Jünger auf, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Überall auf der Welt, in allen Ländern, sollen Menschen Jesus Christus kennenlernen und gerettet werden. Wobei wir Evangelium in diesem Sinne nicht unbedingt nur verstehen müssen im Sinne der evangelistischen Predigt. Ja? Das Evangelium ist es auch für Gläubige. Evangelium ist nicht nur für ungläubige Menschen, Evangelium ist auch für gläubige Menschen. Und das sieht man gerade im Missionsbefehl, weil Jesus dort eben nicht nur sagt, macht alle zu Jüngern, sondern er sagt auch, lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Beides ist wichtig. Und je nachdem, welche Begabung Gott dir gegeben hat, wird der Schwerpunkt deines Dienstes vielleicht mehr im evangelistischen Dienst liegen oder eher im belehrenden Dienst oder vielleicht auch in beidem. Das hängt oft damit ab, welche Gabe Gott und welches Aufgabenfeld Gott gegeben hat. Ja. Auch ob das in der Öffentlichkeit ist oder mehr im persönlichen Gespräch oder beides. Auch das hängt davon ab, wie Gott dich begabt und wie Gott dich konkret in deiner Lebenssituation beauftragt. Nun, und das ist ein Auftrag, der einfach bleibt. Ja, dieser Auftrag ist nicht zu Ende. Der Herr hat nicht gesagt, irgendwann im Jahr 2023 ist der Auftrag zu Ende und dann die letzten Jahre, bis ich wiederkomme, naja, da gilt der Auftrag nicht mehr. Der gilt immer noch. Ja, der ist nicht am Ende. Und dieser Auftrag gilt auch in bewegten Zeiten. Und deswegen sollen Christen sich auch in bewegten Zeiten nicht irgendwie so ängstlich, mutlos zurückziehen. Ja? Und man neigt manchmal in bewegten Zeiten dazu, zu resignieren, sondern wir sollen als Kinder Gottes unseren Auftrag, den der Herr uns gibt, weiter ausüben. Und manchmal ist es so, dass man gerade in bewegten Zeiten erleben kann, auch dass Menschen offener werden sogar für das Evangelium. Das erleben zum Beispiel zurzeit unsere Geschwister, die in der Ukraine sind. Durch diesen Krieg, der dort herrscht, durch das unsägliche Leid, was dort geschieht, gibt es dort zurzeit eine viel größere Offenheit für das Evangelium als vor dem Krieg. Und es kommen Menschen zum Glauben. Und manche oder viele ukrainische Geschwister, auch die nach Deutschland gekommen sind, die sehen hier in Deutschland ihren Auftrag darin, ihren Mitflüchtlingen, sage ich mal, die Jesus noch nicht kennen, hier in Deutschland das Evangelium zu bringen. Wir haben bei uns in der Nähe im Nachbarort Bernberg gibt es eine große russlanddeutsche Gemeinde und sonntags nachmittags ist in dieser russlanddeutschen Gemeinde ist immer ein ukrainischer Gottesdienst. Da kommen ungefähr 200 Leute hin und ein ganzer Teil von den Leuten sind keine gläubigen Christen. Ja, und die ukrainischen Geschwister sehen ihren Auftrag darin, ihren Landsleuten hier in Deutschland das Evangelium zu bringen. Wir haben bei uns im Nebenhaus wohnt eine ukrainische Familie und der Mann, der Familienvater hat mir das mal gesagt. Wir sehen unsere Aufgabe darin, jetzt hier in Deutschland Ukrainer zu Jesus zu führen. Deswegen hat Gott uns hierhin gebracht. Also der Auftrag geht weiter und das manchmal auch einfach auf kreativen neuen Wegen. Ja, es ist wichtig, dass wir immer wieder auch kreativ überlegen, welche Wege, auch welche neuen Wege wir für das Evangelium nutzen sollten. Ne, denkt man nochmal an die vier Freunde gestern, die ihren Kollegen da durchs Dach runtergelassen haben. Die waren ungemein kreativ, um diesen Mann zu Jesus zu bringen. Und so ist es wichtig, dass wir auch kreativ sind und kreativ neue Möglichkeiten nutzen, die wir haben, um das Evangelium zu den Leuten zu bringen. Und ich glaube, es wurde noch nie in einem solchen Ausmaß das Evangelium über die Medien verkündigt, wie das gerade in unserer jetzigen Zeit der Fall ist. Ja, viele Gottesdienste von Gemeinden werden per Livestream übertragen. Es werden viel stärker soziale Medien wie Instagram, wie YouTube, wie der Status in WhatsApp genutzt, um das Evangelium weiterzubringen. Das Missionswerk Heukelbach hatte jetzt für Social Media diese Darum Ostern Aktion. Die Barmer Zeltmission hatte über das Leuchtturmprojekt eine Aktion zu Ostern, wie man durch die sozialen Medien das Evangelium weitergeben konnte. Und ich finde es genial, dass solche Formate genutzt werden. Dass solche Formate auch entdeckt und genutzt werden, um Gläubige zu lehren, alles zu bewahren, was der Herr geboten hat. Ja, also dieser zweite Teil des Missionsbefehls. Ich denke zum Beispiel an die Gemeindewachstumswoche, die es jetzt seit ein paar Jahren online gibt. Ich denke an das gesunde Gemeindenabendkolleg, was einen unheimlichen Zuspruch mit den 800 Teilnehmer hat. Das ist einfach genial, diese Möglichkeiten, die wir heute haben und die wir nutzen können. Ich kenne einen Evangelisten, der hat vor 2 oder 3 Jahren, da hat er ein Autokino gemietet und hat Leute eingeladen, mit ihrem Auto ins Autokino zu kommen, und dann hat er dort evangelisiert. Tolle Möglichkeit, finde ich. Ja. Und deswegen ist wichtig, dass wir, auch jeder für uns, zu überlegen, was sind die Möglichkeiten, die ich habe? Was sind die Möglichkeiten, die ich mit dem Potenzial, was Gott mir gegeben hat, nutzen kann? Ein Auftrag, der bleibt mit einer aktuellen Botschaft. Das Evangelium ist immer noch aktuell, ja, obwohl es 2000 Jahre alt ist. Aber es hat an Aktualität überhaupt nichts verloren. Und das Evangelium hat auch für die Turbulenzen, in denen wir heute leben, etwas zu sagen. Ja, zum Beispiel gerade in solchen Zeiten, wo wir mit Inflation und wirtschaftlicher Krise zu tun haben, da kann das Evangelium deutlich machen, Wohlstand vergeht. Aber es gibt Reichtum, den Gott uns schenkt, der in Ewigkeit bleiben wird. Oder in Zeiten von Kriegen, wie jetzt in der Ukraine oder im Gazastreifen, da sagt uns das Evangelium, dass Gott noch ein Zukunftsprogramm für diese Welt hat. Und das Evangelium sagt uns, dass Jesus Christus eines Tages auch auf dieser Erde regieren wird. Das Evangelium sagt uns, dass diese Welt Gottes Händen nicht entgleiten wird, sondern dass Gott zum Ziel kommt über Gericht und Erlösung. Das Evangelium sagt uns in Kriegszeiten, dass es einen wahren Frieden gibt. Aber dass dieser wahre Friede nur da möglich ist, wo Menschen in ihren Herzen Frieden von Gott oder Frieden mit Gott bekommen. Und dass Jesus Christus uns diesen Frieden vermitteln kann. Also so hat das Evangelium immer noch eine absolut aktuelle Botschaft. Und Christen haben die Möglichkeit, auch sogar in solchen Krisen deutlich zu machen, dass Gott auch durch solche Krisen zu uns Menschen reden will. Und dass Gott vielleicht solche Krisen bewusst zulässt, damit wir zurückkommen in die Beziehung zu unserem Schöpfer. Und gerade wenn Menschen in bewegten Zeiten auf Gottes Reden hören und zu ihm umkehren, dann können solche Krisen für die Welt zu einem ganz großen Segen werden. Und ich freue mich darüber, dass trotz all des Leides, was in der Ukraine jetzt geschieht, dass Menschen dort zum Glauben kommen. Und dass diese furchtbare Katastrophe dort für manche Menschen dort einfach zum Segen wird. Inmitten all des Leides. Wir haben einen Auftrag, der bleibt mit dem Angebot der Rettung. Dort, wo Krieg wütet, da können Christen den wahren Friedefürsten verkündigen. Da können sie den verkündigen, der eines Tages wirklich Frieden bringt, aber der auch die Menschen zum inneren Frieden mit Gott führen kann. Ein Auftrag, der bleibt, der auch durch gelebte Liebe weitergegeben wird. In unserem Land, Deutschland, merken wir irgendwie, dass es zunehmend in unserer Gesellschaft zu einer Verrohung kommt. Ja, also man hat irgendwie so den Eindruck, wenn du so die Meldungen in den Nachrichten liest, irgendwie wird die ganze Stimmung aggressiver in unserem Land. Die Brutalität nimmt zu und selbst Nichtchristen merken das ja und reden darüber. Ja. Man denkt allein so verschiedene Ereignisse, die in den letzten Monaten passiert sind, dieser Mord zum Beispiel in Freudenberg, wo minderjährige Kinder ein anderes minderjähriges Kind umgebracht haben. Oder vor ein paar Wochen ist es bei uns im Nachbarort in Meinerzhagen passiert, wo ein, ich glaube, 14-, 15-jähriger Junge umgebracht worden ist von anderen Jugendlichen. Wo die Liebe der Menschen erkaltet, da können wir als Gemeinde, da können wir als Christen Liebe anbieten. Und es geht oft einfach im ganz persönlichen Gespräch. vielleicht am Arbeitsplatz, da, wo du offene Ohren hast für deinen Nächsten und er merkt, er kann mit dem, was er hat, irgendwie auch zu dir kommen. In der Schule vielleicht, wo du ein offenes Ohr für deinen Mitschüler hast, an der Uni für deinen Mitstudenten oder in der Nachbarschaft, wo wir ein offenes Ohr haben für die Sorgen und Nöte der Menschen, da können wir Liebe leben. Und wir können eine Perspektive der Hoffnung anbieten. Wenn jemand Grund hat, Mut zu haben in diesen bewegten Zeiten, dann sind das Christen. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir wissen, dass hinter all der Unsicherheit und all den Turbulenzen in dieser Welt eines Tages Jesus Christus kommt und den wahren Frieden bringen wird. Und wir wissen, dass er uns zu sich holen wird in den Himmel. Dass wir eine Heimat haben, dass wir ein Zuhause haben, wo es keinen Krieg gibt, wo es keinen Wirtschaftseinbruch mehr gibt, wo es kein Leid gibt. Und es ist gut, wenn Menschen an uns in dieser turbulenten Zeit sehen, dass wir nicht auch welche sind, die voller Sorgen, voller innerer Aufregung durch die Weltgeschichte laufen, sondern dass wir eine Hoffnung haben, dass wir einen Halt haben, woran wir uns ausrichten. Paulus sagt dem Timotheus, du hast keinen Grund, dich zu schämen. Ja, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn willen. Also sei ein Zeuge, ohne dich zu schämen. In der Zeit von Timotheus war das Zeugnis für Jesus Christus teilweise mit recht schwerwiegenden Konsequenzen verbunden. Das konnte zu Verfolgung führen. Ja, das konnte zu Folter führen. Das konnte sogar den Märtyrertod bedeuten. Und da kann man sich vorstellen, dass Timotheus vielleicht auch ein wenig zögerlich sein konnte, sich zu Jesus zu stellen. Nun, bei uns in unserem Land gibt es, Gott sei Dank, bis jetzt keine Verfolgung. Jedenfalls nicht in diesem Sinne des Wortes. Und dennoch kann es Ablehnung geben, um des Christseins willen. Es kann sein, dass sich Kollegen, Nachbarn vielleicht von dir zurückziehen, weil du ein gläubiger Christ bist. Ja? Wir haben das in unserem Hauskreis zum Beispiel, ist eine Schwester. Ihre Nachbarin zieht sich ganz bewusst von ihr zurück, weil sie Christin ist. Ja, sie merkt es richtig deutlich und überlegt, wie kann ich ihr nur das Evangelium bringen, aber sie will nicht mit mir sprechen. Ja? Ich erlebe das oft so irgendwie, wenn das Gespräch auf den Glauben kommt, wenn das Gespräch auf das Evangelium kommt, dass es viele Leute gibt, irgendwie so, die gar keine Reaktion zeigen. Ja? Die finden es gut, dass du ein gläubiger Christ bist, aber sie selber sind irgendwie total gleichgültig. Irgendwie keine Reaktion darauf. Nun ist es so, dass wir in einer Gesellschaft leben, deren Denken dem Evangelium natürlich ganz stark konträr entgegensteht. Ja? Das Evangelium hat schon einen Absolutheitsanspruch. Das Evangelium sagt, es gibt in keinem anderen das Heil als nur allein in Jesus Christus. Das Evangelium sagt, dass wir Sünder sind und Erlösung brauchen und bietet uns dann aber auch diese Erlösung in Jesus Christus an. Und das sind Dinge, die viele Menschen heute einfach auch gar nicht hören wollen. Ja? Und da neigt man dann schon irgendwie dazu, ja, so ein bisschen zurückhaltend zu sein und braucht echt Ermutigung zum Bekennen. Also ich kann das total gut irgendwie nachvollziehen, ja, weil ich merke, dass ich mich auch oft schwer tue, irgendwie so ein Gespräch über das Evangelium zu beginnen und irgendwie suche, wie kann ich einen Aufhänger finden, um mit Menschen irgendwie auf natürliche Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Nun, was kann das bedeuten, was Paulus sagt, sich des Zeugnisses von Christus nicht zu schämen und vielleicht sogar um des Evangeliums willen zu leiden? Und ich denke, das fängt zunächst einmal damit an, dass ich einfach in dem Umfeld, in dem ich bin, mich dazu stelle, dass ich Christ bin. Ich trage den Namen Christ, weil ich an Christus glaube. Ja, dass ich mich als Schüler in der Schule, als Student in meinem Studium, als Arbeitnehmer am Arbeitsplatz einfach auch dazu stelle, dass ich Christ bin. Und meine Arbeitskollegen wissen es von mir, dass ich Christ bin. Ja. Und es ist gut, wenn Arbeitskollegen das relativ schnell wissen. Manchmal kann einem das sogar helfen, wenn man wenn das relativ schnell irgendwie klar ist, dass man vor so Schlingerkursen und Ausweichmanövern bewahrt wird, wenn man so in unangenehme Gespräche kommt, weil dann wissen sie, dass du Christ bist und dann ist es einfacher, auch zu einer Sache Stellung zu nehmen, wo du vielleicht sagst, naja, ich bin Christ, darf ich das auch noch erklären, wie ich das sehe, ja? Also das ist gut, wenn Leute das von vornherein wissen. Das kann bedeuten auch, dass wir zu ethischen Fragen bewusst als Christ Stellung nehmen. Bewusst von der Bibel her Stellung nehmen. Und da kann man dann schon Widerspruch erwarten. Ja? Je nachdem, wenn du was zum Thema Abtreibung sagst, kann sein, dass du Widerspruch bekommst. Ja, kann sein, wenn du was zum Thema Gendern sagst und dass du nichts davon hältst, dass du Widerspruch bekommst. Wobei das so ist, bei Älteren, die noch so an alten Werten festhalten, da stößt du sogar auf Anerkennung, wenn du sagst, dass du von dem Gendern überhaupt nichts hältst. Ja? Bei Jüngeren kann das völlig anders aussehen. Eine Schwester bei uns, die hier in Köln an der Uni, an der Fachhochschule, glaube ich, oder an der Uni studiert hat, hat mir gesagt, bei Studenten ist es völlig anders. Ja? Wenn man sich da gegen den Genderismus irgendwie stellt oder gegen das Ausleben von Homosexualität, da stößt du auf Unverständnis. Und da besteht häufig so ein Eindruck von Christen, na, die Christen, das sind die sind gegen Homosexualität und die sind gegen das und die sind gegen das. Und da gibt es irgendwie so ein ganz einseitiges Bild von Christen. Dich zu Jesus zu stellen kann auch bedeuten, dass du anderen in deinem Umfeld einfach auch einen Einblick in dein Leben gibst. Dass du sie daran mit teilnehmen lässt, wie du deine Zeit außerhalb der Arbeit verbringst. Zum Beispiel, dass du in deiner Gemeinde mitarbeitest. Ja. Oder du kannst dir teilhaben lassen, wie du als Christ mit bestimmten Problemen umgehst. Dass du Probleme im Gebet zu Jesus Christus bringst und weißt, dass sie dort gut aufgehoben sind. Also wir brauchen immer wieder Ermutigung, um uns im Alltag wirklich zu Jesus Christus zu stellen, weil sonst die Gefahr besteht, dass wir als so christliche Duckmäuser leben. Und jetzt ist die Frage ja, warum können wir uns mutig zu Jesus bekennen und das Evangelium weiterzugeben? Und wir haben das ja eben gesehen, Paulus nennt hier so drei Aufforderungen, drei Ermutigungen für den Timotheus. Aber mittendrin bringt er Gründe, warum Timotheus keinen Grund hat, sich zu schämen, sondern sich mutig zu Christus bekennen kann. Und das kommt jetzt ab Vers 9. Vier Gründe, warum wir uns mutig zu Jesus Christus bekennen können und das Evangelium weitergeben. Und das erste Vers 9, weil Gott uns nach seinem ewigen Plan errettet und berufen hat. Ja, er hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Paulus versucht, den Timotheus also zum evangelistischen Dienst und zur Leidensbereitschaft zu motivieren, indem er ihm vor Augen führt, sieh mal, was hat Gott an dir getan? Und ich glaube, es ist gut, wenn uns der Mut zum Zeugnis fehlt, uns einfach mal wieder daran zu erinnern, was hat Gott an uns alles getan? Wie viel hat er uns geschenkt? Und was ist das Große, was Gott getan hat? Hier wird irgendwie so eine Art Rückwärtsbegründung gebracht. Paulus sagt, er hat uns gerettet. Ja? Und die Rettung, worauf beruht sie? Sie beruht darauf, dass Gott uns mit heiligem Ruf gerufen hat. Ja, dass wir dann auf Gottes Ruf geantwortet haben. Und worauf beruht Gottes Ruf? Er beruht darauf, dass Gott in seinem Vorsatz und in seiner Gnade in der vorweltlichen Ewigkeit schon beschlossen hat, uns zu rufen. Also irgendwie so eine Rückwärtsbewegung. Ja? Und versuch dir das mal vorzustellen. Geh mal in Gedanken zurück, ganz, ganz weit. Ja? 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre, 1 Million Jahre. Und also noch weiter zurück, als du dir vorstellen kannst. In die vorweltliche Ewigkeit. Bevor Gott die Welt gemacht hat, da hat er an uns gedacht. Da hat er an dich gedacht. Und da hat Gott beschlossen, dich zu retten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann liegt dort der Ursprung deines Heils. dort, wo Gott sich ganz bewusst für dich entschieden hat. Und wisst ihr, das ist etwas, was mich manchmal so in meinem Herzen irgendwie überwältigt, zu wissen, Gott hat mich gewollt. Gott hat schon in der vorweltlichen Ewigkeit an mich gedacht. Da hat er einen Plan für mein Leben gefasst. Und das, ja, irgendwie ist es schon überwältigend. Gott hat mich gewollt, obwohl, und Gott hat beschlossen, mich zu retten, obwohl Gott genau wusste, dass ich auch in meinem Leben ganz viel falsch machen würde. Dass ich in meinem Leben oft versagen würde. Und trotzdem hat er sich für mich entschieden. Wisst ihr, das kann Mut machen, zu wissen, Gott hat mich gerettet, Gott hat mich berufen, Gott hat mich gewollt, Gott hat sich für mich entschieden. Das Zweite, wir haben keinen Grund zum Schämen, weil Jesus Christus den Tod besiegt und Leben gebracht hat. Vers 10, da sagt Paulus, dass diese Gnade Gottes, die Gott in der vorweltlichen Ewigkeit schon bei sich beschlossen hat, jetzt offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunicht gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Also jetzt ist diese Gnade offenbart worden, wodurch, dass Jesus Christus gekommen ist, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass er auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Christus hat den Tod besiegt. Und das hört zu den ganz wesentlichen Aussagen des Evangeliums. Wir leben in einer Welt, die eine Welt des Todes ist. Und in den letzten Jahren werden wir fast täglich konfrontiert mit Todesnachrichten. Im Moment immer wieder mit Todesnachrichten aus der Ukraine, mit Todesnachrichten aus dem Gazastreifen. Ich glaube, Jahrzehnte wurde nicht so viel über Tod gesprochen wie in den letzten Jahren. Tagtäglich sterben weltweit Millionen von Menschen. Manche an Krankheiten, manche an Hunger, manche durch Krieg, durch Terror. Wir Menschen gehen alle dem Tod entgegen, auch dann, wenn wir eines natürlichen Todes sterben. Und da haben wir als Christen eine ganz, ganz großartige Botschaft, nämlich die Botschaft, der Tod hat nicht das letzte Wort. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird leben. Der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist das, was der Herr Jesus der Martha gesagt hat, bevor er den Lazarus auferweckt hat. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und der Grund ist, weil Jesus Christus selber den Tod überwunden hat. Weil er selber auferstanden ist. Und deswegen haben wir als Christen in einer vom Tod gezeichneten Welt eine Botschaft des Lebens. Und wer eine solche Botschaft des Lebens hat, der braucht sich nicht zu schämen, sondern darf das Evangelium mutig verkünden. Der dritte Grund, warum es keinen Grund zum Schämen gibt, weil wir gute Vorbilder haben, die uns das vorgelebt haben. Und das war für den Timotheus der Paulus. Er sagt in Vers 11, ich bin eingesetzt für das Evangelium als Herold und Apostel und Lehrer. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Paulus schämte sich nicht. Er trat ein für das Evangelium. Und deshalb kann er sich dem Timotheus auch selber als gutes Vorbild einfach vor Augen stellen. Ja? Timotheus konnte von dem Vorbild des Paulus lernen. Und wir können von dem Vorbild von anderen Christen lernen, die mutig das Evangelium weitergeben. Und mich ermutigt es zum Beispiel zu sehen, wie andere Jesus Christus bezeugen, weil ich davon einfach lernen kann. Weil ich sehen kann, welche Erfahrungen sie damit machen und ja, mich das einfach anspornt und ermutigt. Deshalb lerne von anderen mutigen Christen. Lass dich selber ermutigen zum Zeugnis durch andere, die den Mut zum Zeugnis haben. Hilfreich ist auch Lebensbilder, gerade von Christen zu lesen, die in der Mission oder in irgendeiner anderen Form aktiv im Dienst für den Herrn gestanden haben. Das finde ich auch total ermutigend. Ich lese sehr gerne Lebensbilder von anderen Christen und meine letzten beiden, die ich gelesen habe, das war einmal das Lebensbild von Bhakt Singh. Das war ein indischer Bruder, der im 20. Jahrhundert in Indien gewirkt hat und durch den sehr viele Menschen zum Glauben gekommen sind und viele Gemeinden entstanden sind. Ein ganz selbstloser, hingegebener Christ, der ein so inniges Verhältnis mit dem Herrn geführt hat, dass man im Grunde sich nur vor Scham in der Ecke verkriechen kann, wenn man das vergleicht mit seinem eigenen Leben. Und dann habe ich vor kurzem gelesen, dieses Buch von Wilhelm Busch, Plaudereien in meinem Studierzimmer. Auch bewegend, ja, wie er erzählt aus seinem Leben, Und wie er Gottes Führung in seinem Leben erfahren hat, wie Gott ihn auch in den Dienst gestellt hat, wie er selber auch von anderen Christen wieder gelernt hat, sehr motivierend. Also wir haben gute Vorbilder für ein zeugnishaftes Leben und es darf uns ermutigen. Und das Vierte, warum wir keinen Grund zum Schämen haben, weil unser Fall bei Gott in besten Händen ist. So habe ich das mal übersetzt. Paulus sagt in Vers 12 in der zweiten Hälfte: Ich bin überzeugt, dass er, also der Herr oder Gott, mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Jenen Tag ist der Tag, wenn der Herr wiederkommt. Also er ist mächtig. Paulus weiß um die Macht seines Herrn, dass er das anvertraute Gut bis auf jeden Tag bewahrt. Nun ist es so ein bisschen schwierig hier zu verstehen mit dem anvertrauten Gut. Im Griechischen wird hier der Begriff Paratheke gebraucht. Und das war so eigentlich so ein Terminus technicus aus der Juristerei, also aus dem Rechtsleben. Und das hat man gebraucht so zum Beispiel für ein Pfand oder für Geld, das man irgendwo so in einem Depot für jemand anders aufbewahrt hat. Das heißt, so eine Art Sicherheit, ja, ins Depot gelegt und man weiß, es ist in guten Händen. Und dieses Bild gebraucht Paulus hier. So, jetzt ist, was ein bisschen schwierig ist von der Übersetzung her, ist hier dieser Ausdruck, mein anvertrautes Gut. Weil das kann man in zweierlei Hinsicht verstehen. Das kann man einmal so verstehen, dass Paulus überzeugt ist, dass der Herr das Gut, was Paulus ihm anvertraut, bewahren wird bis zum Ende. Das kann aber auch so zu verstehen sein, dass das Gut, was der Herr Paulus anvertraut hat, letztlich vom Herrn bewahrt wird bis zum Ende. Wie auch immer, in welcher Richtung man das verstehen muss, ist gar nicht so entscheidend. Aber was hier wichtig ist, Gott kann das, was wir nicht können. Gott kann bis zum Ende bewahren. Ja? Und da denke ich zum Beispiel an die Menschen, die vielleicht durch dich zum Glauben gekommen sind. Ja? Du hast dazu irgendwie Geburtshelfer spielen können, hast dazu beitragen können, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Aber irgendwann musst du ihn gehen lassen, dass er seinen Weg mit dem Herrn geht. Und dann darfst du auf den Herrn vertrauen, dass er ihn bewahren wird, bis zu dem Tag, wo er wiederkommt. Er ist in der Lage dazu. Oder Menschen, an denen du gearbeitet hast. Jugendliche, an denen du in der Jugendarbeit gearbeitet hast. Kinder, an denen du gearbeitet hast. Andere Menschen, an denen du gearbeitet hast. Du darfst sie im Grunde in den Händen des Herrn gut aufgehoben wissen. Ja, dein Fall ist bei ihm gut aufgehoben. Und ich glaube, das gibt auch Mut und innere Ruhe, wenn wir wissen wirklich, mein Fall ruht bei Gott in besten Händen. Auch die Menschen, um die ich mich bemüht habe, sie ruhen bei Gott in besten Händen. Wir haben keine Garantie darauf, dass unsere Bemühungen um Menschen Erfolg haben. Das haben wir nicht. Aber eins dürfen wir wissen, Gott trägt uns sicher bis zum Ende durch. Und das kann er auch mit den Menschen tun, denen wir dienen durften. Ich komme zur zweiten Aufforderung oder Ermutigung, die Paulus dem Timotheus sagt. Wir kommen schon mehr so zum Ende des Textes auch hin. Vers 13, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Vorbild der gesunden Worte. Der Begriff, der hier gebraucht wird, Hypotyposis, man kann ihn verstehen zum Beispiel im Sinne einer Skizze. Ja, so wie ein Künstler machen das häufig, bevor die ein Bild malen, machen die sich so eine Skizze, zum Beispiel eine Bleistiftskizze, die etwa das darstellen soll, was sie dann hinterher richtig schön mit Farben malen wollen. Oder man kann das auch so verstehen im Sinne von einer Gliederung, ja? In der Literatur zum Beispiel. Also beim Studium haben wir damals gelernt, wir mussten oft, so wenn wir Seminararbeiten gemacht haben oder die Diplomarbeit geschrieben haben, das Erste, was wir machen mussten, war eine Gliederung. Und die mussten wir teilweise dann auch dem Professor einreichen. Eine Gliederung, wo wir erstmal sagten, das wird unsere Reihenfolge sein, anhand derer wir vorgehen. Ja? Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, wenn Paulus hier sagt, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Er gibt Timotheus quasi eine Skizze, ja, oder eine Gliederung. Er gibt ihm die wesentlichen ich sag mal, die wesentlichen Wahrheiten der neutestamentlichen, der biblischen Lehre. Und das soll Timotheus festhalten. Ja, halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Wir können für uns übertragen heute auch sagen, halte letztlich am Wort Gottes fest. Ja, aber für Timotheus war im Grunde das, was Paulus ihm gab, das war so eine Art Grundgerüst, Muster oder Skizze für seine eigene Verkündigung. Diesen Vortrag oder diese Predigt, die ich heute Abend halte, der liegen im Grunde nur 7 Verse, Wort Gottes zugrunde. Vers 8 bis Vers 14, nur 7 Verse. Als ich die vorgelesen habe, habe ich, glaube ich, keine 3 Minuten gebraucht, um die vorzulesen. Aber das ist im Grunde die Skizze, die ich bekommen habe für dieses Thema. Ja. Und auf der Basis dieser paulinischen Skizze, so will ich es mal nennen, dieses paulinischen Musters, bringe ich einfach eine Botschaft, die der Herr mir dazu aufs Herz gelegt hat. Und im Grunde so ähnlich war das bei Timotheus. Er hatte von Paulus das Grundgerüst, die Skizze bekommen. Und das war jetzt quasi seine Grundlage für die Verkündigung des Evangeliums und für die Verkündigung des Wortes Gottes in der Gemeinde, dort auch in Ephesus, wo Timotheus wahrscheinlich diente. Also, wir können sagen, das offenbarte Wort Gottes heute, ja, die Bibel, das ist die Skizze, das ist das Vorbild, was wir haben, und daran sollen wir festhalten. Ja. Und jetzt beachten wir wieder, das ist eine Ermutigung für schwere Zeiten, die Paulus dem Timotheus hier gibt. Ja. In einer bewegten Zeit, in einer Zeit, wo es turbulent zugeht, da bedarf es Mut, zu Gottes Wort weiter zu stehen. Und diesen Mut sollten wir haben. Da bedarf es Mut, alleine schon in unserem persönlichen Lebensstil zum Wort Gottes zu stehen. Ja, zum Beispiel in Fragen der Ethik, in Fragen der Ehrlichkeit, in Fragen, wo es ums Thema Sexualität geht. In unserer Welt bedarf es auch Mut, im Gemeindeleben zu Gottes Wort noch zu stehen. Und auch in der christlichen Welt, ja, weil in der christlichen Welt, selbst in der evangelikalen Welt, herrscht eine immer stärker werdende Tendenz, dass man Aussagen der Bibel, die sie auch zum Thema Leben als Gemeinde sagt, dass man das aushebelt, weil das irgendwie nicht mehr zum gesellschaftlichen Trend passt. Und da bedarf es für uns Mut, auch hier weiter zu Gottes Wort zu stehen. Es bedarf Mut, auch an der vollen Gültigkeit und Autorität der Bibel festzuhalten. Und leider wird auch das in der christlichen Welt immer stärker in Zweifel gezogen. Ja? Die biblische Autorität, die biblische Glaubwürdigkeit, die Inspiration der Bibel wird immer mehr eliminiert. Ja? Manche Christen auch im evangelikalen Bereich glauben nicht mehr an die Schöpfung in dem Sinne, wie der biblische Bericht es uns sagt. Bezweifeln das Erlösungswerk, das Sühnopfer des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Bezweifeln, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und es wird gerade in den letzten Jahren auch zunehmend durch Mediatheken im Internet oder auch Veröffentlichungen in evangelikalen Verlagen weitergegeben. Der amerikanische Pastor John MacArthur hat vor vielen Jahren in einer Rundfunkansprache mal Folgendes gesagt: Was an den vielen Skandalen, die den Evangelikalismus heute plagen, so besonders tragisch ist, das ist die Tatsache, dass so viele Gemeinden und so viele Einzelne, die sich selbst Christen nennen, wenig Sinn für biblische Wahrheit und biblischen Lebensstandard haben. Im Namen von Liebe, Verständnis und Frieden in der Gemeinde und mit der Gesellschaft wird fast jede Theologie akzeptiert oder zumindest nicht bestritten, egal wie sehr sie der Heiligen Schrift widerspricht. Und genau das erleben wir heute, und dieses Zitat ist schon ziemlich alt. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Prospekt der Commerzbank in der Hand gehabt, und da stand ein ganz interessanter Satz drin. Da stand: Wer heute und morgen in der Wirtschaft erfolgreich sein will, braucht einen festen Standpunkt und klare Vorstellungen über seinen künftigen Weg. Und das ist für uns als Christen genauso. Wir brauchen feste Standpunkte. Als einzelne Christen, aber auch als christliche Gemeinde. Wenn wir heute und morgen in einer antigöttlichen Gesellschaft überleben wollen, dann brauchen wir feste Standpunkte. Ich finde interessant, dass Paulus hier sagt, halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Wir haben gestern Nachmittag über Gesundheit gesprochen. Wir haben gesehen, wir alle wünschen uns ja körperliche Gesundheit. Ja, und sie ist nicht unwichtig. Und wir haben auch gesehen, aber dass unsere geistliche Gesundheit viel wichtiger ist. Und wenn wir geistlich gesund bleiben wollen oder geistlich gesund werden wollen, dann brauchen wir dafür das gesunde Wort Gottes. Das gesunde Wort Gottes ist in der Lage, uns geistlich gesund zu machen und gesund zu erhalten. Zum Schluss zu diesem zweiten Punkt nennt Paulus dem Timotheus auch noch die Haltung, in der er das Wort Gottes weitergeben soll, festhalten und weitergeben soll. Er sagt, tu es in Glauben und Liebe. Ja. Wie müssen wir das Wort Gottes festhalten und auch weitergeben? In Glauben und Liebe. Was bedeutet das? Mir sind zu beiden Punkten je zwei Gedanken gekommen. Ja. Wir müssen das Wort Gottes festhalten im Glauben. Das heißt, wir müssen fest darauf vertrauen, weiter fest vertrauen darauf, dass Gottes Wort zuverlässig ist. Und dass Gottes Wort vertrauenswürdig ist. Und wir brauchen, das ist das Zweite, wir brauchen auch ein Vertrauen darauf, dass Gottes Wort selbst wirken kann. Dass Gottes Wort selbst wirken kann an den Herzen von Menschen. Indem der Heilige Geist das Wort Gottes verwendet und zu den Herzen von Menschen spricht. Und diesen Glauben müssen wir behalten. Gott redet durch sein Wort. Und das andere, in Liebe. Und auch hier zwei Punkte, die mir da wichtig sind. Wir brauchen eine Liebe zum Wort Gottes. Ja, das natürlich. Und es ist so, dass wir in erster Linie natürlich unseren Herrn und Gott den Vater lieben sollen. Aber wir brauchen auch eine Liebe zum Wort Gottes, denn es sind die Aussprüche Gottes. Ja, wenn wir den Redenden lieben, dann werden wir auch das lieben, was er redet. Also wir brauchen eine Liebe zum Wort Gottes und wir brauchen eine Liebe zu unserem Auftraggeber. Und natürlich auch zu den Menschen, an denen wir unseren Auftrag ausüben, denen wir dienen. Und es bedeutet auch, dass wir den Menschen um uns herum nicht irgendwie so auf eine platte, halb brutale Weise das Wort Gottes um die Ohren hauen, sondern dass sie unsere Liebe verspüren, wenn wir ihnen das Evangelium erzählen. Komm zum dritten und letzten Punkt. Bewahre dein geistliches Fundament. Der Auftrag geht weiter. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Der Auftrag geht weiter. Wir sollen am Wort Gottes festhalten. Der Auftrag geht weiter. Gott hat uns ein geistliches Fundament gegeben. Und wenn wir unseren Auftrag weiter ausüben wollen, dranbleiben wollen, dann ist es wichtig, auch unser geistliches Fundament zu bewahren. Wir haben gestern Morgen darüber gesprochen, dass wir in bewegten Zeiten ein gutes Fundament haben. Ja, und wir haben über diese 5 Gs gesprochen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, was waren die 5 Gs? Erstes G? Bitte? Gnade, genau. Zweites G? Gemeinschaft in tragfähigen Beziehungen. Drittes G? Echter Glaube.
Gebet.
Ja, Gebet habe ich nicht genannt gestern, aber ist auch ein gutes G. Die Gnadengabe und der Geist Gottes. Ne? Und jetzt haben wir gleich noch ein 6. G. Paulus sagt, Vers 14, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Bewahre das schöne anvertraute Gut. Oder vielleicht kann man sogar sagen, bewahre dieses, kann man wohl auch so übersetzen, dieses schöne anvertraute Gut. Und ich glaube, bei diesem anvertrauten Gut, da geht es um genau das, was Paulus in Vers 13 vorher gerade gesagt hat, nämlich das Vorbild der gesunden Worte. Das ist das, was Paulus dem Timotheus anvertraut hat. Ein schönes, anvertrautes Gut. Es ist das geistliche Fundament, das Timotheus bei Paulus bekommen hat. Ja, es ist die göttliche Wahrheit, die Paulus dem Timotheus weitergegeben hat. Und wir können für uns sagen, es ist das Wort Gottes. Ja, das ist das 6. G, Gottes Wort. Und Timotheus soll dieses schöne anvertraute Gut, was Paulus ihm gegeben hat, er soll es bewahren vor Verfälschung durch falsche Lehren. Er soll es bewahren davor, dass es irgendwie so verflacht im Raum der Christen. Und Paulus sagt das angesichts von Angriffen gegen das Wort Gottes, die er dem Timotheus schon ankündigt. Wenn ihr mal in das 4. Kapitel guckt, dann kündigt Paulus dem Timotheus an, dass da Angriffe kommen werden. Dass Leute kommen werden mit merkwürdigen Lehren. Dass Leute kommen werden, die Jünger hinter sich selber herziehen werden. Ja? Und dass die die, die sich Christen nennen, sich Lehrer aufhäufen werden, die etwas erzählen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Das Wort Gottes wird angegriffen. Und wir brauchen für unser Leben als Christ, für unser Leben als Familie, für unser Leben in der Gemeinde, brauchen wir ein geistliches Fundament. Und das ist das Wort Gottes. Das ist das sechste G, Gottes Wort. Und daran wollen wir uns orientieren. Und das ist unser Maßstab, der für uns wichtig ist. Und lasst uns dieses Fundament wirklich bewahren. Warum ist das so wichtig, dass wir Gottes Wort als geistliches Fundament bewahren? Ja, weil Gottes Wort ganz viel Wirkungen, ganz viel Nutzen für unser Leben hat. Was bewirkt es? Gottes Wort ist bewahrt dich vor Sünde. Wir brauchen einen regelmäßigen Umgang mit dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes unsere Gedanken und Gewissen heiligt. Wenn wir Gottes Wort regelmäßig lesen, dann führt das quasi automatisch dazu, dass der Heilige Geist durch das Wort unsere Gedanken und Herzen heiligt. Und dadurch bewahrt er uns vor der Sünde. Das Wort Gottes ist wichtig, weil es in bewegten Zeiten uns einen klaren Blick vermittelt. Ja, gerade in solchen Turbulenzen wie denen, in denen wir jetzt leben. Es gibt manche Menschen, die denken, kommt jetzt der dritte Weltkrieg und geht dann die Welt unter. Wir als Christen wissen, nein, die Welt wird nicht untergehen damit. Das wird irgendwann geschehen, ganz am Ende, nachdem der Jesus 1000 Jahre auf dieser Erde regiert hat. Dann wird er Himmel und Erde vernichten. Ja? Aber bis dahin wird die Welt nicht untergehen. Und Gott hat seinen Plan mit dieser Welt. Wir haben einen klaren Blick. Und wir können auch in einer Welt, wo die göttlichen Maßstäbe immer mehr mit Füßen getreten werden, gerade auch im ethischen Bereich, da können wir durch Gottes Wort immer noch einen klaren Blick behalten für die Maßstäbe, die bei Gott gelten. Weil Gott verändert sich nicht, wenn in unserer Welt die Maßstäbe sich verändern. Gottes Wort ist auch deine Nahrung, deine Kraft und die Quelle deines Dienstes. Das ist ganz wichtig, wenn wir an Gottes Auftrag weitermachen. Wir haben dieses Thema, der Auftrag geht weiter. Wenn wir an Gottes Wort weitermachen wollen, dann brauchen wir selber immer wieder Nahrung. Gottes Wort ist die Lebensquelle für uns. Wenn wir wachsen wollen, brauchen wir Gottes Wort. Und ich kann auch nur dann, egal ob in der Verkündigung oder im persönlichen Gespräch, etwas weitergeben an andere, wenn ich selber ein festes Fundament im Wort Gottes habe. Frage ist, wie können wir ein gutes biblisches Fundament bekommen, mit dem wir in bewegten Zeiten an unserem großen Auftrag weiterarbeiten können. Nun, der Text selber, was wir gestern gelesen haben, der weist schon mal so auf das erste geistliche Fundament hin, das wir legen können. Und das ist das Fundament, was wir in der Familie legen können. Und wir haben gestern gesehen, dass Paulus die Mutter und die Großmutter von Timotheus anspricht. Und hier ist eine schöne Anwendungsmöglichkeit für Eltern. Ja, gebt euren Kindern ein biblisches Fundament. Unterweist sie in kindgerechter Weise im Wort Gottes, sodass sie früh darin gegründet werden. Dass sie früh Jesus Christus beginnen lieb zu haben und dass sie auch Gottes Wort lieb haben. Vermittelt ihnen, wie sie selber geistliche Menschen werden können. Ja, und das könnt ihr natürlich nur dann, wenn ihr selber geistliche Menschen seid, und die Kinder in eurem Leben einfach auch merken, dass ihr eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus pflegt. Aber vermittelt ihnen das. Wenn du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist, dann sei dankbar für das Fundament, das deine Eltern dir gelegt haben. Ich bin dankbar für das Fundament, was meine Eltern in meinem Leben gelegt haben. Ich denke, da liegt ganz viel begründet, wo ich wirklich für dankbar sein kann, wo sie die Grundlage gelegt haben. Ja. Wirf das nicht weg, das Fundament, was deine Eltern in deinem Leben gelebt haben. Sei dankbar dafür. Timotheus hat sein geistliches Fundament dann bei seinem geistlichen Mentor bekommen. Das war Paulus. Ja, er war mehrere Jahre mit dem Paulus unterwegs. Und das ist auch eine Ermutigung für jüngere Christen. Ja. Such dir einen geistlichen Mentor. Das kann so hilfreich sein, wenn du jemand hast, mit dem du zum Beispiel mal für eine Zeit lang dich regelmäßig triffst, einmal alle die Woche oder einmal alle zwei Wochen, und ihr lest zusammen die Bibel, ihr macht einen Jüngerschaftskurs, ihr arbeitet zusammen, ihr betet zusammen, und du kannst davon so viel profitieren. Und daneben ist natürlich auch die Gemeinde der Raum, wo ein gutes biblisches Fundament gelegt werden kann, durch die Predigten, durch biblischen Unterricht, durch gute Schulungen. Leider ist es so, dass die meisten Gemeinden relativ wenig Schulung anbieten. Ich bin dankbar dafür, dass ich als ganz junger Teenager im Alter von 12 bis 14 Jahren zwei Jahre lang einen ziemlich guten Bibelunterricht hatte. Der ein und andere Ältere von euch, der kennt noch den alten Bruder Walter Pfeiffer. Und der hat damals mit uns älteren Sonntagsschülern für zwei Jahre einen Bibelunterricht gemacht. Da haben wir dieses gelbe Arbeitsbuch für den biblischen Unterricht zum Beispiel durchgearbeitet. Dann haben wir von Paul Kiene dieses Heft zur Stiftshütte durchgearbeitet. Und das war für mich so wertvoll, von dem alten Bruder, und der war ja schon, wer ihn kannte, eine sehr patriarchalische Gestalt und ja, aber ich habe mich eigentlich recht gut mit ihm verstanden, muss ich sagen, und ich habe ganz viel von dem gelernt, was er uns damals vermittelt hat in dem biblischen Unterricht. Jugendarbeit kann ein ganz wichtiges Fundament legen. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere jungen Leute betreut werden, dass unsere jungen Leute das Wort Gottes lieb gemacht bekommen. In meinem Leben waren Freizeiten auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe selber sehr viel profitiert von Freizeiten, habe sehr viel für mein eigenes Glaubensleben dort gelernt, habe sehr viel aus dem Wort Gottes dort gelernt und wahrscheinlich wurde da bei mir die Begeisterung auch für Freizeiten schon irgendwie geweckt, so dass ich heute eben auch selber oft mit Freizeiten unterwegs sein darf und dort Gottes Wort weitergeben kann. Ja. Schickt eure Kinder auf Freizeiten, kann ich nur empfehlen. Gute geistliche Literatur kann auch dazu beitragen, dass wir ein gutes geistliches Fundament bekommen. Ich persönlich lese sehr gerne und ich habe schon viel wirklich profitiert von guten Büchern, wo es so um Fragen rund um die Bibel und den christlichen Glauben ging. Was für uns sicherlich persönlich am allerwichtigsten ist, ist, dass wir selber mit der Bibel arbeiten. Ja, nicht nur aus quasi Sekundärliteratur lernen über die Bibel, sondern dass wir selber in der Bibel arbeiten, dass wir selber darin studieren. Weil das, was wir selber erlernen durch eigenes Bibelstudium, das ist vielleicht das stärkste Fundament, was wir überhaupt bekommen können. Noch mehr als all das, was wir von anderen übernehmen. Und ansonsten gibt's auch viele Möglichkeiten, einfach zum Beispiel durch Bibelseminare, durch Schulungen. Für mich sehr hilfreich waren als junger Mensch gerade auch Schulungen zur Jugendarbeit. Das war wirklich enorm hilfreich und das waren Zeiten, wo ich wirklich ganz stark von profitiert habe. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie bei guten bibeltreuen Einrichtungen, die ein gutes Fundament zu erwerben, dann nutze diese Möglichkeiten. Und heute gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten so übers Internet, Bibelkurse übers Internet, Bibelkurs-Apps. Es gibt gute christliche YouTube-Kanäle mit guten Vorträgen. Also die Möglichkeiten, die wir heute haben, ein gutes geistliches Fundament zu bekommen, sind einfach enorm. Und ich möchte euch echt ermutigen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Als letztes nennt Paulus jetzt noch eine Kraft, die Timotheus hat, zum Bewahren. Er sagt, bewahre das schöne, anvertraute Gut, aber er kann das nicht selber. Ja, er kann es nicht alleine. Sondern Paulus nennt eine Kraftquelle, die wir als Christen in uns haben, die uns befähigt zu bewahren, und das ist der Heilige Geist. Hier wird in diesem Text zum zweiten Mal der Heilige Geist erwähnt. Wir haben das gestern Morgen gesehen in Vers 7. Wir haben einen Geist, der kein Geist der Furchtsamkeit ist, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und hier Vers 14, der Heilige Geist ist auch ein Geist, der in uns wohnt und der uns hilft zu bewahren. Und ich glaube, das bewahrt uns vor Hochmut. Wir selber könnten das nicht schaffen. Wir haben nicht die Kraft zu bewahren. Ja? Wir müssen selber bewahrt werden. Aber Gott gibt uns seinen Geist. Und der Heilige Geist, er kann uns die Kraft geben, zu bewahren. Ja, ich komme zum Schluss. in bewegten Zeiten mutig Christ sein, weil der Auftrag weitergeht. Der Auftrag geht weiter. Und zwar der individuelle Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Und der kann bei jedem unterschiedlich sein. Aber weil der Auftrag weitergeht, können wir in bewegten Zeiten mutig Christ sein. Und wir können das dadurch, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen, dass wir die Botschaft der Bibel weitergeben und dass wir weiterarbeiten im Dienst des höchsten Königs. Amen.